Ich sag's, wie es ist, es wird kein ganz leichter Ritt. Die Seligpreisung, da sind wir in der Bergpredigt. Die Bergpredigt, das ist ein Text, mit dem ich mich in letzter Zeit ein bisschen intensiver beschäftigen durfte. Nicht zuletzt auf der Seminarwoche, da hatten wir das als Thema. Ich habe da die Einteilung gemacht für die einzelnen Morgende und schon das war nicht ganz leicht, weil da steckt so unglaublich viel drin in dieser Bergpredigt, in diesem Text. Da ist es immer, ja, das ist ja auch noch wichtig und das müsste auch rein, um das abzugrenzen, sehr schwierig. Die Bergpredigt, das ist eine der zentralen Reden, die Jesus gehalten hat, die eine unglaubliche Wirkungsgeschichte hat bis in die heutige Zeit. Gandhi hat über die Bergpredigt gesagt, das ist einer der inspirierenden Texte, die er gelesen hat. Gandhi, ne? Also über das Christentum hinaus hat dieser Text eine Wirkungsgeschichte. Und von daher ist es auch gut, diesen Text ernst zu nehmen und da genau hinzugucken, was steht da und was sagt da Jesus und warum ich sage, dass es kein leichter Ritt ist, das ist, weil es ein Text ist, der, finde ich, sehr, sehr herausfordernd ist. Das ist aber das, was ich liebe daran. Das ist das, was ich an meinem Glauben liebe, weil er mich immer wieder in Frage stellt. Meine Art zu denken, meine Art zu leben, meine Art mit Menschen umzugehen, mein Blick auf Gott. Und dass das ein lebenslanger Lernprozess ist, den ich einfach gehen darf und erleben darf. Das liebe ich. Und die Bergpredigt, die stellt mich in Frage, die fordert mich heraus, aber das tut sie, wie ich finde, auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also, wir sind in der Bergpredigt, die zentrale Rede Jesu, sie steht in Matthäus 5. Und das, was Matthäus da aufgeschrieben hat, jetzt je nachdem, wann man Matthäus datiert, dann ist man so 50 nach Christus, fangen die Datierungen an, plausibel ist eher so 80, 90 nach Christus. Also wir sind da irgendwie von Jesus 15, 20, vielleicht sogar 50 Jahre weg. Und da ist klar, kein Mensch, der das aufschreibt, kein Matthäus, der schreibt nach 20 Jahren ein wortgetreues Transkript von der Rede, die er vor 20 oder 50 Jahren mal gehört hat. Das sind Worte Jesu, die geformt wurden, die immer wieder neu gestaltet wurden, die von Matthäus arrangiert wurden auch und eben so von Matthäus auch bearbeitet wurden, wie sie da stehen. So, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt ist die Angst oft, naja gut, dann ist das ja gar nicht mehr authentisch, dann ist das ja gar nicht mehr das, was Jesus gesagt hat. Doch, das ist es. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass auch diese Zusammenstellung, das, was Matthäus da aufgeschrieben hat, dass das im Heiligen Geist passiert ist, dass das sehr genau geprüft ist und dass das so, wie es da steht, Gottes Wort ist und von Gott gewollt ist. Das traue ich Gott zu, dass er da über diese Zeit hinweg wirkt. Und das ist eben eine sehr präzise Sprache auch. Und ich habe sie euch mitgebracht als Folie. Da können wir gleich mal reingucken. Habe das alles so ein bisschen versucht, diesen Abschnitt nochmal grafisch ein bisschen einzurücken, dass man sich da ein bisschen besser orientieren kann. Und es lohnt sich hier, also wenn wir diese Formulierung lesen, dann merken wir auch schon, dass die sehr präzise sind. Da kann man nichts wegnehmen, ohne dass man den Sinn entstellt. Also es ist wirklich auf den Punkt gebracht, diese Formulierung. Deshalb lohnt es sich da sehr, sehr gut hinzugucken. Und das noch als kleine Vorbemerkung, bevor wir da reinspringen. Es klingt ja immer sehr intelligent, wenn man eine Predigt hält und verwendet dann viele Fachbegriffe aus dem Hebräischen, aus dem Griechischen und so weiter. Ich versuche das in der Regel zu vermeiden. Es ist mir diesmal nicht so ganz gut gelungen. Aber das hat den Grund, weil ich gerne dahin möchte, was steht da wirklich? Ne? Was wollte Jesus sagen? Was will Matthäus uns mit dieser Formulierung sagen? Was ist damit gemeint? Und da muss man manchmal ein bisschen genauer hingucken. Das, was ich da wiedergebe, das sind nicht meine Überlegung, nicht meine Gedanken. Also ich kann weder Hebräisch, ich kann auch kein Griechisch, ich kann ein bisschen leidlich Englisch. Und wenn ich meine Frau fragen würde, die würde sagen, wir Mittelhessen können nicht mal richtig Deutsch. Also das will ich mich nicht hier mit fremden Lorbeeren schmücken, aber genau das, was ich da habe, habe ich aus Büchern und aus Vorträgen. Und ich finde, das kann man sich mal zumuten und kann da eben mal genau hingucken. Das ist so die Art, wie ich mit Bibeltexten umgehe. Zuerst mal gucken, ne, was steht da, was ist da gemeint, was hat das in der damaligen Zeit gesagt, wie hat das auf die Menschen gewirkt und dann aber auch die Brücke in die heutige Zeit zu schlagen. Ist manchmal ein bisschen nerdig, ist manchmal ein bisschen tief da einzusteigen, aber ich finde, es lohnt sich und sag mal, wer es doof findet, nächste Woche ist ja wieder jemand anders da. Warum macht man da so eine Textarbeit? Weil eben Begriffe durch Übersetzung, bei Übersetzung muss man sich immer entscheiden. Ne? Man hat nicht immer ein Wort, das genau dem anderen entspricht. Und Sprache hat ganz, ganz viele Feinheiten. Wer Deutsch-Muttersprachler ist, ist euch schon mal aufgefallen, dass das Wort umfahren das Gegenteil von umfahren ist? Also der gleiche Satz, ne? Es ist eine Nuance in der Betonung. Wenn da steht, du kannst das Hindernis umfahren, einfach nur als Text, dann weißt du nicht, was gemeint ist. Ne? Das kann heißen, da ist genug Platz, kannst du locker drum vorbeifahren. Es kann aber auch heißen, ach komm, ist egal, halt drauf. Ne? Also genau das Gegenteil davon. Ne? Und das ist so das, was dann Textarbeit macht. Ne? Man kann dann Muttersprachler fragen, wie ist das gemeint? Das hat man bei Altgriechisch und Althebräisch das Problem, spricht keiner mehr. Ne? Und deswegen wird da ganz genau fein geguckt. Ne? Und das ist eine ganz feine Arbeit, die da gemacht wird, rauszuarbeiten, was für eine Bedeutung haben diese Worte und wie haben sie die Menschen damals verstanden. Ja? Das ist jetzt nichts, was man einfach bei der stillen Zeit beim Bibellesen mal entdeckt. Das ist auch nichts, was man bei einer Predigtvorbereitung entdeckt. Das ist eine Doktorarbeit und nicht nur eine. Das ist jahrelange präzise Arbeiten, zu gucken, wie verwendet jemand Worte, wie sind sie gemeint. Und dann kommt man auf solche Entdeckungen, zum Beispiel bei dem Gottesnamen, Yahweh, wird ja oft gesagt, das heißt, ich bin der ich bin. Aber man hat herausgefunden, dass es auch die Bedeutung hat von ich bin für dich da, ich bin für euch da. Das ist eine noch nicht ganz so alte Entdeckung. Und das ist was, was man sehr rausarbeiten muss, aber was die Menschen damals intuitiv gehört und mitbekommen haben. So, jetzt springen wir rein aber. Die Seligpreisung. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. 8 Seligpreisungen, also 9-mal steht es hier eigentlich, aber 10 und 11, das ist eine. Die habe ich mal eingeteilt, grafisch, damit man das ein bisschen besser verfolgen kann, in 2 Abschnitte, 1. Strophe und 2. Strophe. Wollen wir gucken jetzt, wie die sich unterscheiden. Zunächst mal eine Beobachtung. Diese Seligpreisung, dieser Zuspruch, dieses Glückselig, das ist an keine Bedingung geknüpft. Da kriegen Leute das Himmelreich zugesprochen und es ist keine Bedingung genannt. Du, glückselig bist du, wenn du arm bist, dann gehört dir das Himmelreich, wenn du mir nachfolgst, wenn du genug glaubst, wenn du 3-mal täglich betest oder was auch immer. Nein, steht da alles nicht. Es gibt, ich glaube, 3 Gruppen im Neuen Testament, denen Jesus das Himmelreich zuspricht, ohne dass er eine Bedingung nennt. Das sind Arme, das sind Kinder und die 3. habe ich vergessen, aber ich glaube, es gibt noch eine. Er macht es hier ohne Bedingung. Ja? Also das ist eine ganz interessante Entdeckung erstmal. Und man kann ja sagen jetzt, okay, drüber in den Versen steht, er spricht die Bergpredigt zu den Jüngern. Das ist irgendwie Kapitel Vers 1 und 2. Aber wenn wir ins Kapitel vorher gucken, dann sehen wir, das sind die Völker, die sind auch versammelt. Der enge Kreis sind die Jünger bei der Bergpredigt, aber es sind auch die Völker versammelt. Also es richtet sich an alle Armen, unabhängig von irgendwelchen Eigenschaften, Nationalitäten oder was auch immer. Denen wird das hier zugesprochen. Es steht da so, es ist so. Dann dieser Begriff glückselig, vielleicht müssen wir noch mal klären, das ist ja so, dieses selig, was Luther gebraucht hat. Zur Zeit Luther war das noch ein sehr alltäglicher, profaner Begriff, den man so in der Alltagssprache verwendet hat. Heute ist das ja eher so, naja, selig, das hat so was Heiliges. Man kennt es noch so ein bisschen heute von, das Kind schläft selig. Oder er ist ganz selig. Das war so der übliche Gebrauch eher. Und was hier gemeint ist, ist eher so eine Gratulation. Zu beglückwünschen. Herzlichen Glückwunsch, du bist arm im Geist, dann gehört dir das Reich der Himmel. Das ist so die Bedeutung, die damit springt. Genau, jetzt wollen wir uns das mal angucken. Die 1. Strophe, also der 1. Absatz hier. die Armen im Geiste. Und das darunter habe ich eingerückt, weil die folgenden drei quasi, also das erste ist die Überschrift quasi für die folgenden drei. Warum das so ist, gehe ich gerade darauf ein. Also, glückselig sind die Armen. Was ist hier gemeint? Die Armen im Geiste. Die übliche, Interpretation davon, die man oft hört, die auch in manchen Bibelübersetzungen Einzug findet. Und ich habe hier extra die Elberfelder Bibelübersetzung genommen. Normalerweise nehme ich die nicht, bin da eher mit Basisbibel unterwegs, die ich sehr gut finde, aber hier habe ich mich für die entschieden. Das ist so, arm im Geist bist du, wenn dir klar ist, dass du vor Gott arm bist, dass du Gott nichts bringen kannst und dass du auf ihn völlig angewiesen bist. Die Sache ist, die Aussage ist ja nicht falsch. Das ist ja alles völlig richtig. Ne? Und da macht man ja nichts kaputt, wenn man das so sagt. Ne? Ich kann Gott nichts bringen, das ist so. Aber arm im Geist, so wie es hier steht, meint was anderes. Das ist hier nicht das, was Matthäus meint. Arm im Geist ist erstmal mit gemeint, also mit diesem Begriff arm, das hat immer auch eine materielle Bedeutung. Eine materielle Armut ist da auch mit gemeint. Denn dieses Arm in dem metaphorischen Sinne, gefühlsmäßig arm und sowas, das gibt es in der Antike zu der Zeit noch nicht. Das ist unser europäischer Blick, wenn wir auf den Text gucken. Aber damals die Menschen, die haben das Wort nicht so verwendet, das wurde so nicht gebraucht. Was meint hier arm? Wenn wir uns eine antike Gesellschaft angucken, dann ist die ungefähr so aufgebaut. Eine stabile antike Gesellschaft. 5% Oberschicht, das sind Menschen der Muse, die gehen gar nicht arbeiten, die richten sich den 7 freien Künsten, jagen, lesen, Frauen nachstellen und was da alles dazugehört, aber die machen keinen Handgriff, die arbeiten nicht. Dann gibt es eine Mittelschicht, die ist sehr klein, das sind auch nur 5%. Die müssen arbeiten, aber die haben ein gutes Auskommen. Das sind vielleicht Goldschmiede, kann man sich da vorstellen, das sind Großbauern, kann man sich da vorstellen. Und dann der ganz große Teil, das sind die Penetes, das ist die Unterschicht. Das sind Menschen, die hart arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist die Unterschicht, 80%. Und dann bleiben noch 10%, das sind die Petochos, klingt klingonisch, ist aber griechisch, Petochos. Wahrscheinlich muss man es weicher aussprechen, das sind die Entwurzelten, die da drunter sind, die Tagelöhner, die Menschen, die sich keine Sorgen machen, was esse ich morgen, weil ihr ganze Sorge ist, was esse ich heute. Und das ist eine Form von Leben, von Armut, die kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist so fern von meiner Realität, wie ich aufgewachsen bin, wie ich lebe, das kann ich gar nicht denken. An die Menschen richtet sich dieser Text, mit denen spricht er. Dieses Petochus, das kommt 67 Mal kommt das im Neuen Testament vor und es ist immer eine materielle Armut gemeint. Dieses Arm im Geist, Pneumati, der Geist, gut, ich versuche jetzt die Herleitung kurz zu machen. Wenn Matthäus von Geist spricht, dann meint er entweder den Geist Gottes oder den Geist des Menschen. Wenn er Geist Gottes meint, dann sagt er es immer dazu. Oder es ist völlig klar aus dem Kontext. Dann sagt er es aber sonst immer dazu. Wenn er Geist Gottes hier meinen würde, würde es hier stehen. So, jetzt kommen wir zu Geist. Wenn wir Geist hören, dann denken wir oft so, Huibu, das Stadtgespenst oder sowas. Aber auch das ist nicht gemeint, sondern Matthäus spricht Griechisch, denkt aber Hebräisch. Und im Hebräischen ist die Sprache eine sehr erfahrungsorientierte. Es gibt im Althebräischen keine abstrakten Begriffe. Der Geist Gottes auch am Anfang der Bibel, das ist das Wort Ruach. Und das meint den Atem, der Wind. Und das ist eine ganz praktische Naturerfahrung. Die bewegte Luft, die Lebensenergie, würde man heute sagen. Also eine positive, bewegende Energie, die selbst in Bewegung ist, ein anderes in Bewegung hält. Das ist Hebräisch, das ist der Geist. Und arm im Geiste heißt es aber so, ich habe nicht genug Ruach, ich habe nicht genug von dieser Lebensenergie, ich habe keine Ich-Stärke, ich bin ein geknickter Mensch, ich bin ein erschütterter, verzweifelter, verbitterter Mensch und jemand, der sich eben nicht gern im Spiegel anguckt. Also diese Arm im Geiste, das ist damit gemeint. Menschen, die wirklich am Rande stehen, die keiner im Blick hat. Das ist ja gut, dass wir heute in einer Zeit leben mit einem sehr abgesicherten Sozialsystem und dass es so Menschen, die halt wirklich in so einer Armut leben, überhaupt nicht mehr gibt, könnte man jetzt sagen. Ich habe da eine interessante, für mich sehr demütig machende Entdeckung gemacht vor einiger Zeit. Die Älteren werden sich erinnern, es gab mal so eine Pandemie, jetzt ist gefühlt schon ewig her, Corona. Und irgendwann gab es Impfungen dagegen. Das haben dann viele gemacht, aber ganz viele eben auch nicht. Und man hat überlegt, wie kriegt man Leute zu impfen. Verschiedenes wurde diskutiert. Und eine Idee war die Bratwurstimpfung. Man kriegt eine Bratwurst zu der Impfung dazu. Völlig skurrile Idee, hat aber funktioniert überraschenderweise. Und darüber haben sich ganz viele lustig gemacht. Ne? Also ich auch. Ne? Das fand ich so skurril und so absurd. Ne? Ich gehe mich nicht impfen lassen, weil ich mich nicht impfen lassen will. Naja, dann kriege ich eine Bratwurst dazu. Ach komm, da mach ich's doch. Für eine Bratwurst kann man sich mal impfen lassen. Ne? So, und dann gibt es so Witze immer, ne? Irgendwie, ja, ich habe mich zwar impfen lassen, heute würde ich es nicht mehr machen, man weiß ja nicht, was da drin ist in so einer Bratwurst. Ne? Das war so der Humor damals, ne? Der Vibe. Gut, und dann habe ich damals, konnte man sich noch auf Twitter bewegen und habe ich einen Artikel gelesen dazu, einen Beitrag gelesen, Erik Flücke heißt der Mann, der ist irgendwie Politikberater, der hat immer ganz inspirierende Beiträge geschrieben, das möchte ich euch mal vorlesen. Nachdem hier so viele fassungslos über den Erfolg der Bratwurstimpfung sind, mal einen Einblick in die Entscheidungsmechanismen ärmerer Familien. Ärmere Menschen sind nicht immer dümmer als ihr, sie entscheiden nur anders. Das müssen sie auch, denn zum Beispiel heißt ihre erste Frage nicht, wie viel Kalorien haben Fritten, sondern was kosten die? Die Kostenfrage erhöht massiv den Lebensaufwand. Man muss Angebote durchsehen, in mehrere Supermärkte fahren und viel in der Familie diskutieren, wer was haben darf, sehr viel. Noch dazu muss man den Gewinn durch ein Angebot mit Wegkosten verrechnen. Da verfahren wir 1,50 Euro Sprit, beziehungsweise brauchen Bustickets. Ja, das wird ernsthaft genau so besprochen. Armut verbraucht Zeit und Energie und bringt häufig weitere Probleme mit sich. Zum Beispiel unpraktische Arbeitszeiten, Gesundheitsprobleme etc. Und deshalb ist alles, was mehrere Probleme in einem Moment auf einmal löst, eine bestmögliche Option. Man will sich impfen lassen, muss aber auch eigentlich mit hohem Zeitaufwand günstig einkaufen und zum Impfen muss man Bustickets kaufen. So geht die Kalkulation nicht auf. Die Bratwurst-Idee ändert das. Hier heißt die Rechnung Bratwurst gleich gespartes Mittagessen plus was Besonderes für die Kinder plus endlich geimpft gleich hingehen. Würde auch mit Fritten und kostenfreier Hüpfburg funktionieren, muss nicht Wurst sein. Bitte seid nicht so schnell mit einem Urteil über Menschen bei der Hand, die ihr nicht versteht. Liebe Grüße von einem aus einer Familie, die phasenweise jeden Euro dreimal umdrehen mussten. Das war ein Beitrag, der hat mir auf sehr angenehme Weise mein arrogantes Maul gestopft. Das war wirklich mal nötig. Also ne, ich habe gemerkt, in meinem direkten Umfeld, in der Welt, in der ich mich bewege, gibt es Menschen, die müssen darüber nachdenken, ich habe 1,50 Euro, wofür gebe ich die aus? Für was zu essen, für einen Kinobesuch, für Kleidung, ermögliche ich den Kindern was, ermögliche ich mir selbst was. Ne? Und das sind nicht wenige. Corona ist vorbei, Bratwurstimpfung gibt es nicht mehr, aber diese Menschen gibt es noch. Armutsbericht aus dem letzten Jahr. 2,2 Millionen Kinder leben in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Erde, in Armut. Unterhalb der Armutsgrenze, mitten unter uns leben diese Menschen. Und wir nehmen sie nicht wahr. Sie kommen auch in der Regel, es gibt ja auch Untersuchungen zu, ne, welche Milieus kommen in Gemeinden und genauso auch in CVJM, sie docken hier nicht an. Also sie kommen in der Regel nicht in Gemeinden, wir sehen sie nicht. Und von daher fand ich das schön, was ihr bei der Einladung gesagt habt, dass ihr euch vorgenommen habt, rauszugehen, zu den Menschen hin und ihnen zu begegnen. Das ist unsere Aufgabe, weil diese Menschen, die hat Jesus im Blick. Diesen Menschen, mit denen spricht er hier, wenn es in der Bergpredigt geht. Das sind die Menschen, die Jesus am Herzen liegen. Die keine Lobby haben, die sonst niemand beachtet. Die Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und wenn man jetzt uns fragen würde, oder sag mal für mich, ne, wenn man mich fragen würde, was ist denn das Schlimme das an Armut? Naja, würde ich sagen, nicht genug zu essen, nicht genug Kleidung, ist vielleicht kalt, weil ich nicht heizen kann, naja, diese ganzen praktischen Dinge. Ja, das ist ja alles richtig. Was aber vielleicht genauso schlimm ist, ist der psychische Aspekt dahinter. Ne? Arm zu sein bedeutet, erniedrigt zu sein. Habt ihr schon mal Mitleid mit jemandem gehabt? Habt ihr schon mal die Erfahrung machen müssen, dass jemand Mitleid mit euch hatte? Ich habe es einmal erlebt. Das war eine ganz krasse Erfahrung, dass irgendjemand mich mitleidig angeguckt hat, weil ich in einer wirklich hilfsbedürftigen Situation war. Und also das ist nichts von dem, was Arme erleben. Das ist jetzt so auf dem Niveau, naja, jemand hat durch einen Unfall einen Arm verloren und ich sage, ich kenne das, ich habe mir beim Kartoffelschneiden auch schon mal einen Finger geschnitten. Ne, also das ist nicht auf demselben Level. Die Erfahrung oder das, was ich gelernt habe an der Stelle, war eher, ich bin 40 Jahre durch mein Leben gegangen, ohne dass mich jemand bemitleidet hat, dass ich Mitleid brauchte. Und Mitleid meint es noch gut. Dann gibt es auch die Menschen, die verachtend auf dich runtergucken, weil du arm bist. Dann sind da die Selbstzweifel, ne? Das, was, dass du dich selbst nicht mehr achtest, dass du das irgendwann glaubst. Ne? Und das macht Jesus hier, der wertet diese Menschen auf. Glückselig, herzlichen Glückwunsch, die ihr arm seid im Geiste, denn euch gehört das Himmelreich, euch ist das Reich der Himmel. Das ist ein Wahnsinnszuspruch, den diese Menschen bekommen durch Jesus. Und es ist auch wichtig, wer das sagt. Wenn ich jetzt hier durch die Fußgängerzone gehe und da ist ein Obdachloser und fragt mich nach Geld und ich sage dem, herzlichen Glückwunsch, du bist arm, dir gehört das Reich der Himmel und geh weg, das wäre zynisch, das wäre menschenverachtend. Jesus selbst, er gehört der Unterschicht an und gibt aber das Wenige, was er hat, auf. Er begibt sich mit ihnen auf eine Ebene, er will diesen Menschen begegnen. Das ist das Herausfordernde. So, mit Blick auf die Zeit, die nächsten drei Verse, gehen wir schneller drauf. Die Trauernden, das sind die Trauernden, die aus Armut trauern, die Sanftmütigen. Naja, sanftmütig, ich bin ehrlich, wenn ich sanftmütig höre, dann denke ich eher, naja, an so einen Waschlappen irgendwie, so ein Mensch, der immer es allen recht machen will, der sich nicht traut anzuecken. Eine gute Übersetzung hier wäre die Machtlosen, die Ohnmächtigen. Die Menschen, die hier gemeint sind, die sind sanftmütig, weil sie keine Macht haben, irgendwas durchzusetzen. Jesus gebraucht den Begriff auch für sich selbst nochmal. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich bin sanftmütig. Und ganz ehrlich, irgendwie den Begriff Waschlappen für Jesus, also das möchte ich so nicht gebrauchen. Damit muss was anderes gemeint sein. Damit meint er, ich bin keiner der Mächtigen. Ich unterdrücke dich nicht mit Waffengewalt, sondern es ist der Gegenentwurf. Jesus ist der König, der auf einem Esel reitet. Nicht auf einem hohen Ross, sondern auf einem Esel zieht er ein. Er macht sich ganz klein, weil er sagt, ich bin einer von euch. Ich bin ein Machtloser, ich bin ein Gewaltloser. Ich verwende keine militärische Gewalt in diesem Sinne. Und die Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denen Gerechtigkeit vorenthalten wird, die Gerechtigkeit nicht erleben, die bekommen hier auch einen ganz klaren Zuspruch. Für die Tagelöhner. Es gibt Schriften, römische Schriften gibt es, wo eine Anleitung ist für Großgrundbesitzer, wie man mit Tagelöhner umgeht. Da stehen Sachen drin wie, stell nicht oft den gleichen an, damit er sich irgendwie nicht bei dir einnistet. Guck, dass die nicht immer dieselben beisammen sind, damit die keinen Aufstand anzetteln. Wenn du 20 Leute brauchst, hol dir morgens erstmal 10 und dann guckst du um 11 Uhr, ob du noch ein paar mehr holst, dass du ja nicht zu viele anstellst und zahlst. Da gibt es ja auch ein passendes Gleichnis von Jesus zu, ne, wo er das aufgreift. Und es gibt auch die Aufforderung von Jesus, enthalte den Tagelöhnern ihren Lohn nicht vor. Wie unbarmherzig ist das, wie menschenverachtend ist das, wenn ich jemand anstelle, für mich arbeiten lasse und weiß, der hat nichts erspart, der verdient sich heute seinen Lohn für diesen Tag, sein Essen und enthalte ihm das vor. Also das war die Art und Weise, wie mit diesen Menschen umgegangen wurde und die wertet Jesus auf. Okay, zweite Strophe. Jetzt haben wir in der ersten Strophe, das sind alles Sachen, die dir passieren, die über dich kommen. Das ist noch keine Tugend, keine Sache, die du trainieren kannst, sondern das ist eine Situation. Du bist in der Situation, du bist arm, du bist trauernd, du bist machtlos. Dir wird Gerechtigkeit vorenthalten. Das ist erstmal das, was wahrnehmen ist. Und das ist das Wichtige bei Jesu. Dass es erstmal darum geht, wahrzunehmen. Es geht nicht direkt ins Handeln und verändere dich so und mach dies und jenes, sondern es geht erstmal darum, die Not der Menschen wahrzunehmen. Und dann kommen quasi jetzt die Sachen, die unter der Überschrift auch hier wieder eingerückt, die Barmherzigkeit. Zu beglückwünschen sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit, das ist das zentrale Thema. Das ist die entscheidende Eigenschaft Gottes. Barmherzigkeit im Hebräischen Rachamim, und das meint, jetzt ist wieder hebräisches Denken, das ist so der Bereich unterhalb der Bauchdecke, bei mir hier gut ausgeprägt zu sehen, das ist so das Innere, ne? Also irgendwie, es gibt keine abstrakten Begriffe, die verorten ein Gefühl, ne? Und Barmherzigkeit, so man könnte sagen, es dreht mir den Magen um, es schlägt mir aufs Gedärm, es jammert mich, weil ich das Leid sehe, ne? Das ist eine körperliche Erfahrung an der Stelle, das meint Barmherzigkeit. Und das ist die zentrale Eigenschaft Gottes. Warum? Das möchte ich herleiten. Gott selbst gibt sich im 2. Mose Exodus, gibt er sich einen Namen an 3 Stellen. Die erste Stelle ist sehr bekannt bei uns, die anderen 2 spielen im Judentum aber auch eine große Rolle, sind aber so im christlichen Kontext nicht so bekannt. Das Höchste, was jemand macht, ist, wenn er sich einen Namen gibt, der eine Bedeutung hat. Weil dann, wenn ich mir einen Namen gebe, wähle ich die entscheidende Eigenschaft aus. Das erste ist der brennende Dornbusch. Yahweh, das hatten wir eben, ne? Ich bin für dich da, ich bin für euch da. Und vorher sagt er, ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen, die Klage über ihre Unterdrücker habe ich gehört, ich weiß, was sie erdulden müssen. Das ist Rachamim, das Mitleiden, die Barmherzigkeit. Hier steht das Wort nicht, das kommt an den anderen 2 Stellen. Die 2. Stelle ist mit dem goldenen Kalb, Mose, das Volk hat das goldene Kalb angebetet, er zerschlägt die Tafeln und, Gott sagt dann, schreib's nochmal auf. Und auch da stellt er sich dann vor, 2. Mose 33, da sagt Gott, wem ich gnädig bin, den bin ich gnädig, und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Auch als seine Vorstellung, als sein Namen. Auch hier kommt das Wort vor, also da kommt es vor an der Stelle, Rachamim ist Barmherzigkeit, steht im Vordergrund. Und kurz darauf, 2. Mose 34, Mose will gern Gott sehen, Gott sagt, das geht nicht, du kannst mich nicht sehen, aber ich kann an dir vorüberziehen, dann kannst du diese Erfahrung machen. Mose macht diese Gotteserfahrung und was stellt er fest? Als erstes, Herr, Herr Gott, du bist reich an Barmherzigkeit und Gnade, unendlich geduldig und voller Güte und voller Treue. Und das eben sind die zentralen Eigenschaften Gottes. Das andere richtet sich drunter, die reinen Herzen sind. Reinen Herzen heißt, ich will niemandem was Böses. Das ist eine Ableitung aus der Barmherzigkeit. Die Frieden stiften. Wenn ich barmherzig bin, stifte ich Frieden. Die Verfolgten, um der Barmherzigkeit willen verfolgt. Wenn ich für Gerechtigkeit eintrete, wenn ich mich gegen Unrecht stelle, dann kickst das die Mächtigen an. Und dann ernte ich Widerspruch und dann werde ich verfolgt. Wir stellen uns vor, Opposition in Russland, ne? Also wie dagegen Menschen vorgegangen wird, die Kritik äußern, das tritt denen nämlich auf die Füße, weil die um ihre Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit wissen. Also, das ist ein Faden, der sich durchzieht, auch im Neuen Testament, die Gerechtigkeit. Der verlorene Sohn, da erleben wir es. Die Schuld wird ganz klar benannt, der hat das Erbe verprasst, aber dann wird 6 Sätze lang die Not geschildert, die der Mensch hat, der muss bei den Schweinen essen und so weiter. So blitzlichtartig, einfach mal durchs Neue Testament, der Schalksknecht. Jemand, der ganz viel vergeben kriegt, der Barmherzigkeit erfährt und den es aber nicht dazu treibt, anderen zu vergeben. Also, das Gleichnis kennen. In 1. Johannes, Gott ist die Liebe. Barmherzigkeit ist quasi die operative Form der Liebe. Das ist nicht Gott liebt oder liebt auch und ist auch irgendwie Liebe, sondern Gott ist die Liebe. Es wird gleichgesetzt an dieser Stelle. Im Römerbrief, die ersten 11 Kapitel, das ist ein lehrmäßiger Teil im Römerbrief und quasi dieser lehrmäßige Teil, auf den alles zuläuft, der Höhepunkt quasi von diesem Teil, ist der Vers, Kapitel 11, Vers 32. Denn Gott hat alle im Ungehorsam festgehalten, weil er allen sein Erbarmen schenken will. Auch da geht es um die Barmherzigkeit. Zurück zu Matthäus, der zitiert einen Vers aus dem Alten Testament 2-mal und das ist der Vers, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, sagt der Prophet Hosea. Das zitiert er 2-mal, weil ihm der Vers wichtig ist. Und zwar ist das immer in dem Kontext, wenn es um Gesetzlichkeit geht, um an Regeln festzuhalten. Und das ist das Entscheidende, dass ich als Christin, als Christ, Gott als einen barmherzigen Gott erlebe. Weil, wenn ich Gott als einen strafenden Gott sehe, als Gott als einen, wo ich Angst haben muss, dass ich gegen Regel verstoße, weil ich sonst aus seiner Gunst falle, dann macht das Angst. Und Angst tötet Barmherzigkeit. Angst lässt keinen Impuls zur Barmherzigkeit zu. Barmherzig kann ich nur sein, wenn ich meinen Glauben frei lebe und wenn ich auf Gott vertrauen kann, dass er mir gegenüber Barmherzigkeit ist. Und barmherzig zu meinen Mitmenschen kann ich nur sein, wenn ich Gottes Barmherzigkeit tief weiß und spüre und weiß, dass er es gut meint und nicht Angst haben muss, dass ich was verliere, wenn ich anderen was gebe. Ein letztes Beispiel dazu. Wir hatten in unserer Mitarbeiterzeitschrift damals, als das aufkam, haben wir eine Kooperation mit United for Rescue gemacht. Das ist quasi ein Bündnis, das Seenotrettung macht im Mittelmeer, und hat einen Artikel dazu geschrieben und so ein Poster abgedruckt, eine Seite. Da stand drauf: Man lässt keinen Menschen ertrinken. Punkt. Und also ich halte mich nicht für naiven Menschen in meiner Selbstwahrnehmung, aber ich war zumindest so naiv zu glauben, unter Christen können wir uns auf diesen Satz einigen. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe eine E-Mail bekommen, wo jemand sagte, wir müssen aber auch gucken, was für Leute in unser Land kommen, und da irgendwie Seenotrettung zu machen, das muss auch abschreckend sein. Und naja, auf jeden Fall war da ganz dagegen und so. Ich möchte das hier gar nicht wiedergeben. Das hat mir aufs Gedärm geschlagen. Es ging so ein bisschen hin und her per Mail, und irgendwie, wir haben relativ schnell gemerkt, irgendwie, wir kommen nicht mehr zusammen. Und den letzten Satz, den er sagte, den fand ich ganz entscheidend. Er sagte: Wir müssen da aufpassen, weil ich habe Angst, in welchem Land meine Enkel leben werden. Angst. Angst tötet Barmherzigkeit. Angst bringt gestandene Christen dazu, zu sagen, es ist eine gute Idee, uns abzuschotten und ertrinkenden Menschen nicht zu helfen. Das macht Angst. Und deswegen ist mir das so wichtig, Barmherzigkeit groß zu machen als die zentrale Eigenschaft Gottes. Alles andere, was ich über Gott denke, sage, was er auch ist, er ist auch heilig, er ist auch der Richter, er ist auch gerecht, er kann auch zornig sein, aber das ist alles untergeordnet um die Gerechtigkeit, um die Barmherzigkeit. Es ist ein barmherziger Zorn. Barmherzigkeit Menschen vorenthalten wird, dann wird Gott zornig. Darum geht es ihm. Diese Barmherzigkeit, die müssen wir groß machen. Okay, zusammenfassend die beiden Strophen: Jesu Zuwendung zu den Armen, zu den Ausgegrenzten, das ist unsere Aufgabe als Christin, als Christ, als Gemeinde, als CVM, zu den Menschen hinzugehen und uns armen Menschen zuzuwenden, für sie da zu sein, sie in die Mitte zu holen. Das Zweite ist, Barmherzigkeit zu lernen, als die entscheidende Aufgabe. Nicht irgendwelche theologischen Diskussionen, nicht irgendwelche Nebenschauplätze, nicht irgendwelche anderen Dinge. Ich habe mal so ein Bildchen im Internet, da stand, also zur NS-Zeit, während Menschen in KZs deportiert worden, haben Christen darüber diskutiert, ob es angemessen ist, Nylonstrumpfhosen zu tragen. Ich habe nie nachgeprüft, ob das stimmt, ob das wirklich so war, aber seit ich das gelesen habe, ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass es hätte so sein können. Das traue ich tatsächlich unseren lieben Geschwistern zu, weil wir haben die Tendenz, uns oft in Nebenschauplätzen zu verkämpfen. Barmherzigkeit, das ist das Zentrale, und alles, was wir tun, müssen wir an dieser Barmherzigkeit prüfen. Amen.